Beweg dich in Gottes Richtung. Lebe im Willen Gottes. Das ist doch das, was alle Christen miteinander verbindet. Das ist ihr Herzenswunsch. Das wollen wir. Und das ist auch unser Thema heute. Könnt ihr Folie haben, bitte? Beweg dich in Gottes Richtung, oder? Gemeinde bewegt sich in Gottes Richtung. Dankeschön. Junge Christen fragen oft, was ist Gottes Wille für mein Leben? Was will denn Gott, dass ich tue? Und woher soll ich wissen, dass Gott mich führt? Woher soll ich wissen, dass ich in seine Richtung unterwegs bin? Und wenn du Gott gehorchst, dann gehst du in seine Richtung. Dann folgst du seiner Führung, dann lebst und dann erlebst du seinen Willen. Denn Gottes Wille ist zuerst mal, dass wir ihm gehorchen. Wenn die Bibel also sagt, gib die gute Nachricht weiter, dann geben wir die gute Nachricht weiter. Oder wenn Gottes Wort sagt, du sollst nicht lügen, ich aber so eine Gewohnheit der Lüge in meinem Leben habe, dann ist es Gottes Wille, dass ich umkehre, dass ich das rausschmeiße aus meinem Leben und dass ich in der Wahrheit lebe. Und Gottes Wille, der ist in vielerlei Hinsicht sehr einfach, sehr klar, sehr leicht zu verstehen. Nur leider wird er heute manchmal gerne verdreht. Zum Beispiel zu Themen, wo Kinder in der Bibel lesen und sagen, ja, so ist das. Und dann ist ein Theologieprofessor, der das liest, der kommt zu dem gleichen Ergebnis, genau das ist gemeint. Aber dann dreht man sich um und sagt, ja, aber Gottes Wille für mich ist scheinbar genau das Gegenteil. Da macht die Bibel sehr deutlich, dass wir so nicht vorgehen sollen. Und wir sehen das auch in unserem Abschnitt. Oft ist es sehr, sehr klar, was Gottes Wille für uns bedeutet. Gott offenbart sich, und was hätte Gott auch davon, wenn er sich nicht offenbaren würde, wenn er uns nicht sagen würde, was er denkt, was richtig, was gut für uns ist. Und toll ist auch, durch den Geist Gottes können wir Gottes Wort verstehen, Gottes Hilfe in Anspruch nehmen, um es zu verstehen und um es zu erleben. Und jetzt haben wir ja eben die ersten Verse aus Apostelgeschichte 11 gehört. Vielleicht hat sich der ein oder andere gedacht, warte mal, die Geschichte hatten wir doch letzten Sonntag schon mal. Hat er jetzt nochmal die gleiche Predigt? Erzählt der Lukas nochmal das Gleiche? Nein. Ja, der Lukas erzählt nochmal dieselbe Begebenheit. Aber aus gutem Grund. Und zwar will er uns einiges noch Zusätzliches sagen. Wir wiederholen nicht alles, was wir hatten, aber manches kommt noch dazu. Und hier in den Versen 1 bis 3, da sehen wir Petrus nach Jerusalem zurückkommen zu den judenchristlich geprägten Menschen, die an Jesus glauben. Und die machen ihm Vorwürfe, die machen dem Petrus Vorwürfe. Wieso bist du zu den Unbeschnittenen gegangen? Petrus muss sich also dafür verteidigen, was Gott will, wie Gott ihn geführt hat. Und das ist erstmal wichtig, Gott führt. Für uns zu merken, Gott führt. Und als Nachfolger von Jesus wissen wir, Gott führt uns zu einem guten Ziel. Leute, wir kennen das Ziel. Wir tappen nicht nur im Dunkeln, wir müssen nicht irgendwie nur in der Wüste im Kreis laufen. Okay, in der Wüste laufen kann schön sein, Gisela, Entschuldigung. Aber als Jesus-Nachfolger hat uns Gott neues Leben geschenkt. Wir haben uns von unserem Leben ohne Gott abgewendet und wir sind unterwegs zu etwas Besserem, zu einer himmlischen Heimat. Eine Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister, der Architekt Gott selbst ist. Und heute suchen ja auf dem Weg des Lebens viele Menschen ihre Orientierung irgendwie im Kaffeesatz, im Horoskop oder in ihrem Bauchgefühl. Aber wir haben Gottes klare Offenbarung, sein Wort. Und unser Ziel und Weg, der ist im Großen und Ganzen klar. Ja, bei manchen kleinen alltäglichen Fragen ist es etwas schwierig. Oder kann es verwirrend sein, was ist jetzt gut, was ist wichtig, was ist richtig, was ist dran? Und viele Christen achten, wenn sie so nach Gottes Führung suchen, mehr auf die Umstände drumherum als auf Gottes Wort. Und dann rennt man leicht in eine Sackgasse. Und ehrlich gesagt, ich war letzten Sonntag gegenüber dem Petrus etwas kritisch. Ja, er hatte eine Vision von Gott und sagt dann Nein. Aber dass er Nein sagt, das kommt nicht aus seinem Bauch, sondern das kommt aus seiner Bibel. So hat er es bisher verstanden. Deshalb hat er diese innere Handbremse. Und er hatte nur noch nicht verstanden, dass die meisten rein kultischen Gebote mit Jesus, mit dem neuen Bund, erfüllt sind und deswegen ja, für uns nicht mehr verpflichtend sind. Heute, wir haben ja das Neue Testament, das hat er damals noch nicht. Im Neuen Testament wird uns vieles noch mehr klar. Und dieses Neue Testament, das gilt für uns heute. Das gilt, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, wenn heute irgendjemand sagt und kommt und sagt, ich hatte eine himmlische Vision oder ich hatte ein Bauchgefühl oder irgendwas und sagt, das heißt irgendwas anderes, als was in dem Wort Gottes steht, dann wissen wir, egal woher diese Vision kam, die kam nicht von Gott. Deshalb können wir ungesunde Sackgassen durch Petrus' Hilfe hier vermeiden, dass wir nicht da reinrasen. Und deshalb übernimm Verantwortung, in Gottes Richtung unterwegs zu sein. Und wer sich als Teil einer Gemeinde sieht, dann übernimm Verantwortung, dass deine Gemeinde in Gottes Richtung unterwegs ist, sich bewegt. Gott gibt uns allen ein Stück Verantwortung, gibt uns Verantwortung, die Richtung festzulegen. Verantwortung, unseren Weg, unsere Richtung nach seinem Kompass zu korrigieren. Und hier sehen wir vier Punkte. Erstens, Apostelgeschichte 11, die ersten drei Verse. Auch Menschen aus anderen Völkern hatten also das Wort Gottes angenommen. Davon hörten nun die Apostel und die Brüder und Schwestern in Judäa. Als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, warfen ihm die Gemeindemitglieder jüdischer Herkunft vor, du bist zu den Unbeschnittenen gegangen und hast sogar mit ihnen gegessen. Sie haben das Wort Gottes angenommen. Das heißt, sie haben geglaubt, sie wurden gerettet. Sie haben Gottes Wort vertraut, haben sich Gottes Wort untergeordnet, sind gerettet. Und in Vers 2 tauchen dann gläubig gewordene Juden auf, die Petrus Vorwürfe machen. Und wir werden das auch noch später sehen, wie verschiedene judenchristliche Gläubige dafür kämpfen, dass die Heiden erst beschnitten werden müssen, äußere Regeln befolgen müssen, um gerettet werden zu können, um glauben zu können. Sie haben noch nicht verstanden, dass Gott aus Gnade rettet. Was wir vorher mit den Kindern hatten, dass es ein Geschenk ist von Gott. Und Petrus, der hat ja zum Anfang das gleiche Problem. Also erlebt Petrus den Druck von beiden Seiten. Findest du dich da wieder? Ich kenne das auch. Druck von verschiedenen Seiten und dann die Frage, was will Gott? Was ist Gottes Richtung? Und ich bin überzeugt, wenn wir hier nicht klar auf Jesus schauen, auf Gott vertrauen, dann ist es für uns ungesund in jeder Hinsicht. Aber je mehr wir im Vertrauen wachsen, desto weniger müssen wir uns von der zerstörerischen Angst erfüllen oder leiten lassen. Diese Angst, irgendwie falsch unterwegs zu sein, dass irgendwas falsch passiert. Denn Gott hat doch die absolute Kontrolle. Er ist Gott. Und je mehr wir auf Jesus schauen, Gott zu vertrauen, desto freier sind wir, ein gesundes, erfülltes Leben zu führen, gut zu gestalten. Und vor allem wächst die Freundschaft zu Jesus, der selbst die Quelle des erfüllten Lebens ist. Also, wie kommen wir jetzt dahin? Und ich meine, der nächste Schritt ist der erste Schritt. Oder der erste Schritt ist der nächste Schritt des Glaubens. Wir werden den gesunden Weg des Glaubens, des Vertrauens nur gehen, Binsenweisheit, wenn wir einen nächsten Schritt tun. Deswegen die Frage für jeden von uns, was ist Gottes Schritt für uns, für mich heute? Wie man so schön sagt, ein Auto lenkt sich ja am besten im Fahren. Oder gerade stecken wir oft im Nebel, aus dem Nebel kommst du am besten raus, wenn du mit angemessener Geschwindigkeit, auf die Wegweise achtend, weiterfährst. Und das sehen wir auch bei Petrus, genau wie bei Cornelius. Sie sehen noch nicht, was am Ende rauskommt. Sie stecken noch in so einem Nebel. Aber sie achten darauf. Sie vertrauen auf Gottes Wegweisung Schritt für Schritt. Und so sehen wir, wie sich Gottes Plan immer mehr entfaltet. Und jetzt kommt Petrus also nach Jerusalem und bekommt richtig Gegenwind. Er muss sich und sein Handeln erklären. Und interessant finde ich hier in Vers 3, die Anklage ist nicht, dass Heiden zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das scheint nicht das eigentliche Problem zu sein. Das Problem, was die Leute sagen, du bist zu den Heiden gegangen und hast sogar mit ihnen gegessen. Die Tischgemeinschaft war also das Problem. Und das war auch schon bei Jesus das Problem. Da haben doch die Leute gesagt, der isst mit den Sündern, der isst mit den Zöllnern. Das geht doch nicht. Genauso bei Petrus. Und diese unreinen Tiere, die Petrus essen sollte, oder mit denen Petrus essen sollte, das waren die Heiden, die Nichtjuden. Für ihn unvorstellbar. Und dann tut er es doch. Und jetzt erst erklärt er den anderen, für die es immer noch unvorstellbar ist, wieso er das getan hat. Aber diese große Umformung, diese Transformation, die war bei Petrus auch nicht nur ein Schritt, sondern das war ein ganzer Weg, ein langer Weg. Vers 4. Da erzählte ihnen Petrus alles der Reihe nach. Punkt 2, Vers 4 und 5. Petrus bleibt demütig und betet. Petrus bleibt demütig und betet. Und zuerst will ich, dass wir sehen, er ist demütig. Es ist nicht so, dass Petrus mit Pauken und Trompeten in Jerusalem einzieht und seine apostolische Autorität aus dem Fenster hängt, auf den Tisch knallt. Er sagt nicht, was wagt ihr überhaupt, mir Fragen zu stellen? Ich bin doch der große Apostel. Nein, Petrus packt die Fakten auf den Tisch. Er geht ihre Fragen offen an und Petrus zieht sich nicht zurück, als Kritik kommt. Und wenn du in irgendeiner Form von Verantwortung stehst, dann tun wir uns auch gut, wenn wir bei Kritik nicht einen auf Rückzug machen, wenn wir in die Defensive gehen, sondern wenn wir demütig reagieren. Zum Beispiel, wir könnten uns ja den König David anschauen, machen wir die Tage mit dem Musical immer wieder, da gab es diese Situation, wo der Schimi ihn verflucht hat. Und dann später dann sagen seine Leute, ey, bring den doch um. Und was sagt David? Wie reagiert er? Er sagt, nein, lass ihn mich verfluchen, vielleicht hat Gott ihn dazu beauftragt. Das ist Demut, oder? Finde ich beeindruckend. Und so auch Petrus, er steht nicht über den Fragen. Wir haben in Kambodscha erlebt, dass Schüler ihre Lehrer nichts fragen dürfen. Sie dürfen den Lehrer nichts fragen, weil es könnte sein, dass der keine Antwort weiß und dann verliert er sein Gesicht. So soll es nicht sein, so ist es nicht bei Petrus. Er beantwortet ihre Fragen der Reihe nach. Ich war in der Stadt Joppe und betete, Vers 5. Was tut er? Er betet. Ich war in der Stadt Joppe und betete, da hatte ich eine Vision. Ein Behältnis kam von oben herab, es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken vom Himmel heruntergelassen wurde. Es kam direkt zu mir. Wir gehen jetzt nicht nochmal auf die ganze Vision ein, das war letzten Sonntag, könnt ihr nochmal nachschauen, aber eine Sache ergänzt er hier, es kam direkt zu mir. Dieses Leinentuch oder was so aussah wie eins. Und Petrus schaut es sich genau an. Aber erstmal betet er. Und Petrus reagiert mit Bescheidenheit, mit Demut. Und das steht jedem Christen gut. Hey, wir haben den Heiligen Geist, wir haben das Wort Gottes, wir haben ein Gewissen. Und Gott prägt unser Gewissen, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir danach leben. Wenn wir also echte Jesus-Nachfolger sind, dann reagieren wir zunehmend demütig in jeder Situation. Vielleicht will Gott mir ja durch diese Situation irgendwas zeigen. Und dann das Nächste, wir brauchen ein konstantes Gebetsleben. Petrus war so ein Mann des Gebets. Der hatte diese Dauer-Flatrate-Beziehung, Verbindung mit Gott. Dieses stetige Suchen nach Gott, nach seinem Willen. Und es passiert so leicht. Dass man sagt, ich will nach Gottes Willen leben. Aber dann schauen wir auf die Umstände und nehmen uns nicht so viel Zeit wirklich vor Gott, für Gott. Geht mir zumindest manchmal so. Innovative Idee. Was wäre es, wenn wir tatsächlich Gott fragen, Gott, was willst du? Bitte ihn dir zu helfen. Bitte ihn um Weisheit. Oft ist das Gebet ja nicht so ein sehr großer Teil unseres Lebens? Oder wird es erst, wenn die Probleme kommen? Wenn auf einmal die Gesundheit oder der Geldbeutel schwächelt, dann knallt der Drehzahlmesser des Gebets in den roten Bereich. Wir behandeln Gott wie so einen Flaschengeist. Aber Gebet ist der konstante Überfluss eines gläubigen Herzens. Gebet ist der konstante Überfluss eines glaubenden Herzens. Wenn wir durch Gott umgewandelt werden, dann werden wir eine neue Kreatur, die durch Gottes Geist geleitet ist. Dann wollen wir beten, dann wollen wir mit Gott reden, dann wollen wir Gemeinschaft mit ihm leben. Und es macht uns traurig, wenn wir merken, ich habe letzte Woche fast gar nicht gebetet. Dann macht es uns hellhörig, wenn wir tagelang Gott keine Schuld bekannt haben, vielleicht unsere Schuld gar nicht mehr wahrnehmen oder nicht mehr ernst nehmen. Oder dass wir nicht spontan 10 Dinge nennen können, wofür wir Gott danken wollen, wie er ist. Unser Gebetsleben ist so ein Spiegel, der uns zeigt, inwiefern lebe ich tatsächlich in dieser Verbindung, in dieser Abhängigkeit von Gott. Oder ob ich einfach nur den Hang zur Religiosität habe. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal ertappe ich mich beim Beten, dass ich zwar was Frommes sage, aber in meinem Herzen, in meinen Gedanken irgendwie doch woanders bin. Das ist so, als würde Christine mir irgendwie ihr Herz ausschütten und ich schaue sie an und sage, und denke aber drüber nach, wie Heidenheim heute spielt. Das nicht, ja, okay. Vielleicht. Beten ist Beziehungssache. Und meine Freundschaft zu Gott, die wird nur wachsen, nur erfüllend sein, wenn ich mich im Gespräch mit ihm wirklich öffne. Echt das sage, was mich bewegt und tatsächlich auch zuhöre. Egal, ob morgens der Wecker klingelt oder ich gerade ins Auto steige oder einen Anruf mache, überall die Möglichkeit, Gott, was willst du mir sagen? Und es ist gesund, sich unsere Abhängigkeit im Gebet von Gott immer mehr, immer weiter, immer tiefer bewusst zu machen, einzuüben. Und hier handelt Gott jetzt durch Gebet. Also, wenn du dich in Gottes Richtung bewegen willst, dann brauchst du ein aktives, lebendiges Gebetsleben. Und genauso das sehen wir bei Petrus. Andersrum hat es gravierende Konsequenzen, wenn wir nicht beten. Dazu könnten wir uns zum Beispiel Josua 9 anschauen, wo das Volk Israel auf die Gibeoniter reinfällt, auf einen Trick von ihnen. Schlimme Konsequenz, weil sie nicht gebetet haben, weil sie Gott nicht gefragt haben. Wir werden also in alle möglichen Fallen tappen, allen möglichen Betrug erliegen, wenn wir nicht im Gebet mit Gott verbunden sind. Wie können wir uns davor schützen? Beten, in seinem Wort verwurzelt sein. Er kann uns Weisheit geben, auch in verwirrenden Situationen, die es reichlich gibt. Vielleicht fragen wir uns mal, welche Entscheidung habe ich in den letzten 3 Monaten getroffen, ohne wirklich ernsthaft vorher Gott gefragt zu haben, Gottes Willen gesucht zu haben? Vielleicht bade ich jetzt gerade die Frucht davon aus, die Konsequenzen. Ja, Gott befreit uns nicht immer von den Konsequenzen unseres Handelns. Und Gott nicht zu fragen, das ist eben so ein Grundfehler, das Falsche zu säen. Aber wenn wir Entscheidungen treffen, dann ist es gut, eben mit Gott darüber zu reden. Ich überlege, ob ich meinen Job wechsle. Frag Gott. Du überlegst, ob du dich über Jahre verschuldest und ein Haus baust. Frag Gott. Du überlegst, was du heute Abend auf dein Brot legst. Es gibt auch banale Fragen. Aber wenn wir echte Entscheidungen treffen, dann fragen wir Gott. Und auch hier gilt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und genau das tut Petrus. Das tut Petrus, indem er betet. Gespannt schaute ich hinein. Darin sah ich 4-Beiner, wilde Tiere, Kriechtiere und auch Vögel. Petrus bekommt so eine Offenbarung von Gott. Gewagter Vergleich, da steckt ein Prinzip dahinter. Angedeutet auch im Bild. Wir haben auch eine Offenbarung Gottes. Ihr habt sie jetzt geöffnet in eurer Hand
oder sie liegt zu Hause im Regal.
Und was macht Petrus? Was macht Petrus mit Gottes Offenbarung? Zuerst schaut er gespannt hinein. Er fokussiert sich darauf. Und hier wird sprachlich so eine Kontinuität deutlich. Ich schaue genau hinein. Ich will genau wissen, was ist da drin? Was will mir diese Sache sagen? Und ich meine, das ist auch ein Vorbild für unseren Umgang mit Gottes Offenbarung, die wir haben. Petrus schaut hinein, was Gott damit sagen will. Und im Griechischen steht hier nicht nur das eine Verb genau hineinschauen, sondern da steht noch ein zweites Verb. Die Schlachterübersetzung schreibt, als ich nun hineinblickte und es betrachtete. Und dieses zweite Verb, das heißt so viel wie mit Überlegung betrachten, beschauen, prüfen. Ja, so können wir mit Gottes Wort hineingehen, wirklich genau, gründlich reinschauen. Und wer an dem Prüfen festhängt, nein, du musst die Bibel nicht prüfen, versuchen wir es umgekehrt, lassen wir uns durch die Bibel prüfen. Und genau das tut Gott in Vers 7. Ich hörte eine Stimme, die zu mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus hat also eine Offenbarung von Gott. Auf heute übertragen, er geht in den Hauskreis, er liest seine Bibel. Was macht Gottes Offenbarung, oder Gott kann auch anders, aber als Beispiel. Was macht Gottes Offenbarung mit Petrus? Sie gibt ihm Anweisung, um nicht Befehl zu sagen. Steh auf, Petrus, los. Und Gottes Wort gibt uns auch Anweisung. Und so sehen wir Petrus. Wir sehen Petrus, der Gott vertraut, der sich tatsächlich von Gott führen lässt, der gebetet hat und der bereit ist, Gott zu gehorchen. Und jetzt? Der Petrus denkt offensichtlich, das ist ein Test. Vorsicht. Nein, noch nie habe ich etwas Unreines angefasst oder gar in meinen Mund genommen. Aber spätestens, als die drei Männer vor der Tür stehen, da geht ihm ein Licht auf. Er versteht es. Und er gehorcht Gott. Und Leute, ich habe den Eindruck, dass wir schon ganz gut damit beschäftigt sind, da Gott zu gehorchen, wo wir Gottes Wort verstehen. Und ich bin überzeugt, je konsequenter wir das tun in den Bereichen, die wir verstehen, desto mehr wird uns Gottes Geist noch neue Bereiche aufschließen, werden wir diesen Schatz noch mehr heben können, noch mehr geniale Sachen darin entdecken. Und desto mehr bewegen wir uns dann auch in Gottes Richtung. Interessant finde ich, Petrus bekommt die Vision, nicht die Gemeinde in Jerusalem. Nichts gegen Jerusalem. Aber was wir hier beobachten, nach dieser apostolischen Bestätigung in dieser Situation lesen wir kaum noch von Visionen. Die Gemeinde in Jerusalem bekommt keine Vision, aber sie bekommt das apostolische Wort und ihr merkt, worauf ich schon wieder hinaus will. Ja, Gott kann heute noch Visionen schenken und das tut er auch. Das ist super. Aber das, was wir zuverlässig ein für alle Mal haben, ist Gottes Wort. Gottes Offenbarung in schriftlicher Form. Der apostolisch autorisierte Kanon. Die Bibel, Gottes Wort, wir haben es schwarz auf weiß. Und 2. Petrus 1, wir hatten ja die Petrusbrief schon mal ganz kurz angerissen, da erzählt Petrus von dem übernatürlichen Bergerlebnis mit Jesus, Johannes und Jakobus. Und da schreibt er, denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Damals, als eine Stimme von der höchsten Herrlichkeit an ihn erging, dies ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und Achtung, eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten. Wichtige Worte. Sollen wir auf Visionen achten? Wieso nicht? Aber die feste Grundlage ist das Wort Gottes. Ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. Unser menschliches Herz ist doch ein dunkler Ort, oder? Oft. Ohne Gottes Licht, da tappen wir im Dunkeln. drehen uns nur im Kreis. Wir brauchen Gottes Offenbarung, Gottes Licht. Und Petrus sagt weiter, ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Oder wie es David formuliert, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg und meines Fußes Leuchte. Weiter Petrus, Vers 20. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Weder die Propheten oder Apostel, die es aufgeschrieben haben, schreiben nur aus ihrer eigenen begrenzten Perspektive. Noch haben wir das Recht, Gottes Wort unsere Deutung aufzudrücken. Licht kann selbst leuchten. Ich muss keine Taschenlampe anknipsen, um zu sehen, ob die Sonne scheint. Ist banal, aber wir müssen immer wieder fragen, wie Petrus, oder immer wieder sagen, wie Petrus direkt danach warnt. Manche verdrehen Gottes Wort zu ihrem eigenen Untergang. Manche verdrehen das Wort Gottes zu ihrem eigenen Untergang. Ja, das Wort Gottes, die Bibel, wurden von Menschen in ihrer Zeit geschrieben, in ihrer Kultur. Aber, Vers 21, niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Moderne Theologen reden heute so gerne von Gottes Wort im Menschenwort. Menschenwort, Gottes Wort. Sie wollen deutlich machen, dass es menschliche Eigenschaften auch hat, dass die Charaktereigenschaften von Menschen rüberkommen. Aber manchmal wird dieses Menschenwort so betont, dass von dem Gotteswort nicht mehr viel übrig bleibt. Dann sind die Wunder keine Wunder mehr, sondern irgendwie menschlich erklärbar. Und dann konnte Paulus ja noch nicht wissen, was für ethische Maßstäbe im 21. Jahrhundert gelten, weil er Kind seiner Zeit war. Leute, entweder es gibt einen ewigen Gott, der sich uns offenbart hat und dann gilt das, was er gesagt hat, oder es ist bloße Fantasie, was wir von Gott reden und dann können wir es auch in die Tonne kloppen. Und Petrus macht klar, es gibt diesen Gott und am besten geht Gemeinde in seine Richtung. Und wir können nur in seine Richtung unterwegs sein, wenn wir sein Wort kennen. Die Bibel ist nur ein Licht auf unserem Weg, wenn wir sie aufschlagen. Es ist banal und doch so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und das ist auch keine neue Erkenntnis. Schon vor 100 Jahren hat der Bibellehrer Arthur Pink das super auf den Punkt gebracht mit dem Satz, viele Leute loben die Lampe, leben aber nicht in ihrem Licht. Viele Leute loben die Lampe, leben aber nicht in ihrem Licht. Auch moderne Theologen, die die Bibel de facto zerreißen, die immer wieder sagen, wie wichtig ihnen die Bibel ist, was es doch für ein tolles Buch ist, aber dann eben das Gegenteil von dem rüberbringen wollen, was drinsteht. Aber reden wir nicht länger über andere. Was ist denn mit mir? Wie sieht es mit mir aus? Lebe ich, laufe ich in diesem göttlichen Licht? Stelle ich mich darunter, lasse ich Gott mich prüfen, die dunklen Stellen in meinem Leben, in meinem Herzen beleuchten? Oder schaue ich nur, wo Schatten bei anderen sind? Macht mehr Spaß. Unser Gewissen hat keinen ewigen Wert, wenn es nicht durch Gottes Wort geprüft und geprägt wird. Deshalb, wenn wir in Gottes Richtung unterwegs sein wollen, dann müssen wir die Bibel lesen. Nicht nur lesen, sondern atmen. Und vorhin hatten wir Josua 9 angedeutet. Und in Kapitel 1,8 sagt Gott zu ihm, du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuchs immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Dann wirst du Erfolg haben, was du anpackst, wird dir gelingen. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Ja, es ist schön, aber es ist genauso wahr. Wie geht das? Wenn wir das hier wollen, dann sind wir in dem drin, was Gott will. Und das geht nur, wenn wir Gott vertrauen und wenn wir in Gott und seinem Wort leben. Zurück zur Apostelgeschichte 11, Vers 8. Ich erwiderte: auf gar keinen Fall, Herr. Noch nie ist etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines in meinen Mund gekommen. In den Versen 8 bis 10, da sehen wir noch etwas Wichtiges. Viertens und letztens: erwarte über deine gefühlten Grenzen geführt zu werden und sei bereit zu gehorchen. Erwarte über deine gefühlten Grenzen geführt zu werden und sei bereit zu gehorchen. Vers 9. Da erklang die Stimme aus dem Himmel ein zweites Mal: was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Dies wiederholte sich noch ein drittes Mal. Dann wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. Gottes Offenbarung betont Gottes Erwartung, dass wir Menschen ihr gehorchen. Und Gott orientiert sich dabei nicht an unserem Bauchgefühl, sondern geht gerne auch mal über unsere gefühlten Grenzen hinaus. Und was ist hier diese gefühlte Grenze? Rituelle Reinigung. Rituelle Reinigung wird ersetzt durch reale Reinigung, durch Jesus, durch den Glauben an ihn. Die judenchristlichen Evangelisten, die können jetzt zu den Heiden gehen, die können ihnen die gute Nachricht so rüberbringen, wie sie es bekommen haben, wie sie es selbst erlebt haben. Du musst nur an Jesus glauben. Du musst nur deine Schuld bekennen, du musst nur ihn zum Herrn deines Lebens machen und du wirst gerettet. Für uns scheinbar selbstverständlich, aber für Petrus damals noch unvorstellbar. Und wir könnten, wenn es darum geht, gefühlte Grenzen zu überschreiten, auch mal kurz zu Hesekiel rüberschauen. Der sollte über 390 Tage, glaube ich, über ein Jahr lang auf der linken Seite liegen, um Israel ihre Schuld zu zeigen. Und er sollte sein Brot, was er in der Zeit isst, als Brennmaterial zum Backen Menschenkot nehmen. Die Reaktion von Hesekiel ist so ähnlich wie die von Petrus. Ach Herr, du mächtiger Gott, ich habe von meiner Kindheit an bis heute nichts gegessen, was unrein macht. Okay, Gott ist gnädig, Gott kommt ihnen ein Stück entgegen. Könnt ihr nochmal nachlesen zu Hause. Aber Hesekiel gehorcht Gott. Und in Römer 12 werden wir aufgefordert, alles, einschließlich unserem Körper, als ein lebendiges Opfer für Gott hinzugeben. Ihm zur Verfügung zu stellen. Das ist wahrer Gottesdienst. Seid ihr bereit zum Gottesdienst? Der beginnt gleich, wenn wir rausgehen. Der Gottesdienst. Es klingt hart, aber es ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir nicht mehr für uns selber leben. Jesus sagt: wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. So und nur so sind wir in Gottes Richtung unterwegs. Und heute ist ein wunderbarer Tag, diesen Weg neu oder zum ersten Mal einzuschlagen. Dass wir selbst vom Thron unseres Lebens absteigen und Jesus zu unserem Herrn, unserem König machen. Dass wir ihn um Vergebung bitten, wo wir eigensinnig unterwegs waren. In unserer Ehe oder für unsere Ehe, unsere Ehre, für unsere Ehre, unseren Spaß, vielleicht auch die Ehe, und unsere Bequemlichkeit. Hey, Gott hat etwas viel Besseres für dich. Meine nicht als deine Ehe, sondern in deiner Ehe, aber gut. Gott hat etwas viel Besseres als dieses eigensinnige Unterwegssein. An dem Alten festzuhalten ist so, als würde einer, der nach Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, sich weigern, seine stinkende, verschlissene, dreckige, gestreifte Kleidung gegen neue einzutauschen. Und Gottes Wort sagt uns, Gott sagt uns, er hat neue, wunderschöne Kleidung für uns. Ein neues, erfülltes Leben, wo wir nicht mehr verbissen an Hass festhalten müssen, an alten Wunden, an Fesseln, die uns die Freiheit rauben, sondern stattdessen Heilung und Freiheit erleben. Fassen wir nochmal zusammen. Erstens, vertraue Gott in deinen Umständen. Vertraue Gott unter allen Umständen. Zweitens, wir dürfen beten und demütig Gottes Wegweisung erbitten. Drittens, wir dürfen Gottes Wort in der Tiefe verinnerlichen. Und viertens, wir dürfen erwarten, dass Gott uns durch Grenzerfahrungen wachsen lässt und wollen auch deshalb Gehorsam einüben. Wir beten. Jesus, danke für dein Wort. Danke, Herr, dass du uns einen guten Weg führst, wenn wir in deine Richtung unterwegs sind. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, dass wir diesen Weg einschlagen. Nicht halbherzig, sondern ja, klar, ohne faule Kompromisse. Und danke, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen dürfen, als Christusgemeinde auf dich ausgerichtet, als Christen von anderen Gemeinden. Hilf uns, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Segne uns dabei und mach du uns zum Segen auch für andere, dass noch mehr Leute erkennen, dass dein Weg der richtige ist, für sie das Beste. In Jesu Namen. Amen.